Guten Morgen, ich freue mich wieder bei euch zu sein. Und ja, ich habe direkt zu Anfang zwei Gedankenexperimente für euch mitgebracht. Das erste ist, stellt euch vor, dass Gott nicht mehr gerecht ist. Und das zweite, stellt euch vor, dass Gott nicht mehr barmherzig ist. Was geht euch da so durch den Kopf durch? Was wäre schlimmer, wenn Gott nicht gerecht ist oder wenn Gott nicht mehr barmherzig ist? Oft schätzt man eine Sache erst, wenn man sie nicht mehr hat. Die Gedanken können vielleicht so in zwei Richtungen gehen. Wenn Gott nicht gerecht wäre, dann würden wir vielleicht in Angst und Unsicherheit leben. Wir wären der Willkür Gottes ausgesetzt. Wir könnten nicht darauf vertrauen, dass Gott gerecht ist. Gott könnte mit uns machen, was er möchte. Andererseits hätten wir vielleicht auch selbst keine Motivation, selbst gerecht zu sein, anderen Menschen gegenüber. Was wäre, wenn Gott nicht mehr barmherzig ist? Wir wären verloren, hoffnungslos. Und auch da hätten wir wieder Angst. Auf der anderen Seite hätten wir vielleicht auch die Genugtuung, wenn unser Feind keine Barmherzigkeit erlebt, wenn er so richtig eins auf den Deckel kriegt. Ja, ich glaube, es gibt so zwei verschiedene Typen Menschen. Die einen sind so gerechtigkeitsliebend und die anderen sind so die Barmherzigen und Gnädigen. Welcher Typ bist du? Kannst du Ungerechtigkeit aushalten oder geht es dir so voll gegen den Strich? Ja, vielleicht kann man nicht nachvollziehen, wie manche einfach ein Auge zudrücken. Vielleicht bist du aber auch so ein empathischer und mitfühlender Mensch, der vielleicht manchmal nicht nur ein Auge, sondern noch zwei Augen zudrücken kann. Aber können wir uns vorstellen, dass man beides gleichzeitig kann? Gerecht sein und barmherzig? Ich glaube, uns Menschen fällt es oft schwer, beide Eigenschaften zu vereinen. Wie kann Gott gleichzeitig gerecht und barmherzig sein? Heute soll es genau darum gehen, wie Gott diese beiden Eigenschaften miteinander verbindet. Es ist nicht leicht für uns, das zusammenzubringen und vielleicht können wir diese Zwickmühle verstehen, in der auch manche Christen vielleicht drinstecken. Wir können vor beidem nämlich Angst haben. Ja, wir können vor Gottes Gerechtigkeit Angst haben. Wenn wir merken, dass wir Gottes Gerechtigkeitsstandard nicht erfüllen können. Wir sehen, Gott ist so gerecht und wir sehen uns, wir sündigen immer wieder und bemühen uns und unser Standard ist so viel niedriger. Andererseits kann auch die Barmherzigkeit Gottes uns Angst machen. Ja, sie kann uns jede Motivation rauben für Gerechtigkeit zu sorgen hier auf der Welt. Wenn wir Ungerechtigkeit sehen, dann denken wir ja, wird Gott da eingreifen? Wird Gott für Gerechtigkeit sorgen? Vergibt Gott eh nicht allen? Ja, so ging es vielleicht dem Propheten Jona, als er nach Ninive gehen sollte. Und der will da nicht hingehen, weil er weiß, Gott wird den vergeben. Und das wollte er nicht. Er wollte Gerechtigkeit. Einerseits ist Gott also unendlich gerecht, heilig und kann absolut nichts mit Sünde gemein haben. Und das ist absolut gut so. Ansonsten würde Gott ein Tyrann sein, der willkürlich herrscht. Auf der anderen Seite ist Gott aber auch unendlich barmherzig und gnädig. Und auch das ist absolut gut und richtig so. Ansonsten hätten wir ja überhaupt keine Chance, gerettet zu werden und zu leben. Wir sehen, beides ist sehr gut. Je nachdem, auf welcher Seite wir stehen. Sind wir auf der angeklagten Seite oder auf der Klägerseite? Ein zweites Gedankenexperiment. Stell dir vor, du wärst jetzt ein Richter. Da wird ein Dieb in den Gerichtssaal hereingeführt. Wen haben wir noch im Gerichtssaal? Da ist der Angeklagte mit seinem Anwalt, auf der anderen Seite der Kläger mit dem Staatsanwalt. Die haben beide verschiedene Erwartungen an den Richter. Der Richter muss jetzt die Entscheidung treffen, wie mit diesem Dieb verfahren wird. Der Ankläger erwartet von dir, dass das gestohlene Geld nicht nur zurückgezahlt werden muss, sondern sogar noch ein bisschen mehr, weil da ist ja auch ein emotionaler Schaden entstanden. Ja? Im Alten Testament gab es dieses Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eigentlich gerecht. Und Gott schützte durch dieses Gebot die Menschen, weil eigentlich ticken wir so, dass wenn mir ein Zahn rausgeschlagen wird, dann schlage ich dem anderen mindestens zwei Zähne raus. Also es ist eigentlich gerecht. Und wir erwarten immer, dass wir noch ein bisschen mehr zurückkriegen, weil wir haben ja auch einen emotionalen Schaden davon getragen. Der Verteidiger auf der anderen Seite, der plädiert für eine niedrigere Strafe natürlich. Er versucht irgendwie mildernde Umstände heraus zu kristallisieren. Ja, vielleicht ist dieser angeklagte Dieb ein armer Mensch gewesen, der brauchte dieses Geld und er hat Schicksalsschläge erlebt. Ansonsten wäre er verhungert und eigentlich konnte er nichts dafür. Diese zwei Extreme haben wir und jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so als Richter entscheiden kann. Einerseits die volle Härte des Gesetzes für Gerechtigkeit sorgen, Höchststrafe, ein Exempel statuieren für alle Diebe, damit das einfach nicht mehr vorkommt. Dann gilt man als eher unbarmherzig. Man wird sich sehr viele Feinde dadurch machen, wenn man als sehr gerechter oder allzu gerechter Richter gilt. Auf der anderen Seite kann man ein anderes Extrem einschlagen und sagen, ja, wir vergeben dem Dieb einfach. Das ist ja so ein armer Mensch gewesen und man vergibt dem einfach, zeigt viel Verständnis. Der Dieb wird sich natürlich freuen, der Geschädigte halt aber nicht. Man wird für ungerecht gelten. Wie kann man als Richter beides vereinbaren? Vielleicht müssen Richter oft Kompromisse suchen, und sodass beide Parteien irgendwie halbwegs zufrieden sind. Vielleicht so ein Vergleich oder so. Aber so wirklich glücklich ist keine von beiden Seiten dann. Ich habe eine Geschichte gefunden, die ich sehr mag, die ihr vielleicht auch kennt. Es ist von einem gerechten und barmherzigen König. Im Jahre 1797 wurde im Kaukasus dem Fürsten eines kleinen Bergvolkes ein Sohn geboren, der den Namen Schamil erhielt. Als Schamil herangewachsen war und die Herrschaft über sein Volk ergriffen hatte, erwarb er sich bald hohen Ruhm als ein tapferer und kluger Fürst. Insbesondere rühmte man ihn zweier Tugenden. Man pries seine unbestechliche Gerechtigkeit und seine zarte, treue Liebe zu seiner Mutter, die ihn auf seinen Kriegszügen begleitete. Eines Tages wurde dem Fürsten gemeldet, dass aus dem Heerlager wichtige Geheimnisse dem Feind verraten seien. Trotz strenger Untersuchungen konnte man den Verbrecher nicht finden. Als sich nach kurzer Zeit das Gleiche wiederholte, ließ der König allem Volk bekannt machen, dass der Verräter im Falle seiner Entdeckung vor versammeltem Kriegsvolk mit 100 Geißelhieben auf den bloßen Rücken bestraft werden sollte. Trotzdem wiederholte sich dieses Verbrechen. Eines Tages kam einer der Räte des Königs in tiefster Erregung zu ihm. König, wir haben den Schuldigen entdeckt. Wer ist es? Es ist deine Mutter. Und es war so. Da schloss sich der König 3 Tage und 3 Nächte in sein Zelt ein. Kein Schlaf füllte sein Auge und er berührte nicht Speise und Trank. In seiner Brust tobte ein furchtbarer Kampf. König, sagte die eine Stimme, denk an deine Pflicht der Gerechtigkeit. Wenn sie Halt macht vor deinem eigenen Fleisch und Blut, wer wird deinem Wort glauben, deinen Willen noch ernst nehmen? Es ist deine Mutter, sagte die andere, weiche Stimme. Nach 3 Tagen ließ der König sein Volk versammeln. Bleich, in düsterer Entschlossenheit stand er da, vor des Thrones Stufen kniete zitternd die Mutter und daneben stand der Henker. Stellt euch vor, ihr würdet anstelle dieser Mutter da an diesem Platz stehen. Was würdet ihr euch wünschen? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? Was würdet ihr als Volk von eurem König erwarten? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? Was würdet ihr anstelle des Königs tun? Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit? Lass uns kurz überlegen, was Gerechtigkeit und Barmherzigkeit bzw. Gnade eigentlich bedeutet. Gerechtigkeit ist eigentlich so ein Beziehungsbegriff. Eins muss dem anderen entsprechen. Wenn zum Beispiel eine Strafe einem Vergehen nicht angemessen ist, dann ist das unfair, ungerecht. Ich hatte letzte Woche eine Fußballschule bei uns in der Gemeinde zusammen mit Sportler ruft Sportler und hatten ja die Kids da und ich habe schon gemerkt, die verstehen auch was von Gerechtigkeit. Ja, sobald ein Erwachsener im Team des anderen mitspielt, das ist unfair. Ich habe so oft dieses Wort gehört. Wenn es mir nicht passt, dann ist das halt direkt unfair. Das passt einfach nicht. Die Mannschaft ist nicht ausgewogen. Ein gerechter Mensch steht in richtiger Beziehung zu seiner Umwelt, zu seinen Mitmenschen und zu Gott. Ein Theologe sagte einmal zur Barmherzigkeit und Gnade Gottes, der zweite Begriff, dass Barmherzigkeit beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die in Elend, Not und Sorge sind, und Gnade beschreibt die Güte Gottes gegen solche, die nur Strafe verdienen. Ja, man kann es oft schwer trennen, was ist Barmherzigkeit, Gnade, es hat ähnliche Aspekte. Zu überlegen ist vielleicht auch, kann man das eine vom anderen überhaupt denken? Ja, stellt euch vor, es würde so etwas wie Gerechtigkeit überhaupt gar nicht geben in dieser Welt. Wir würden das gar nicht denken können. Wüssten wir dann überhaupt, was Gnade bedeutet? Gnade ist ja, wenn jemandem vergeben wird. Das ist ja etwas Unverdientes. Könnten wir Gnade überhaupt wertschätzen oder auch Gerechtigkeit? Oder gesetzt der Fall, es gäbe nicht so etwas wie Barmherzigkeit, kämen wir dann überhaupt auf die Idee, diesem Konzept von Gerechtigkeit, das eins dem anderen entspricht, diesen Namen überhaupt gibt? Und so bedingen sich Barmherzigkeit und Gerechtigkeit irgendwie gegenseitig. Das eine kann vom anderen nicht gedacht werden und beides gehört zusammen, ist untrennbar und hat keinen Ursprung, glaube ich. So wie Gott keinen Ursprung hat, keinen Anfang. Es hat nie einen Anlass gebraucht, ab dem Gott entscheiden musste, ab heute bin ich gnädig oder ab heute bin ich gerecht. Gott war es schon immer von Anfang an. Es ist immer schon Teil von Gott gewesen, diese beiden Eigenschaften. Es gibt einen Irrtum, oft im Christentum, und teilweise habe ich es früher auch so geglaubt. Man sagt, der Gott des Alten Testamentes ist ein Gott der Gerechtigkeit und der Gott des Neuen Testaments ist ein Gott der Barmherzigkeit und Gnade. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich glaube, dem ist nicht so. Zugegeben, im Alten Testament gibt es manche krasse Geschichten, von Noah und der Sintflut zum Beispiel, Sodom und Gomorra oder von Kriegen, die Gott befiehlt. Oder Bannvollstreckungen. Aber dann gibt es auch so ein Schlüsselereignis wie in 2. Mose 34. Gott war gnädig und barmherzig zu Israel, hat es aus Ägypten herausgeführt, aus der Gefangenschaft, an einen Berg geführt, ihm Gesetze und seinen Willen kundgetan. Und Mose ist auf dem Berg und das Volk sündigt. Es betet einen anderen Gott an und Gott beschließt, das Volk zu vernichten. Was macht Mose? Er betet für sein Volk. Mose wird als der demütigste Mensch bezeichnet. Gott will eine Strafe verhängen und Mose bittet und sagt, bestrafe mich, verschone das Volk. Und dann begegnet Gott dem Mose. Und wir lesen das in 2. Mose 34, 5 bis 7. Da antwortet Gott dem Mose auf sein Gebet. Da kam Jahwe in einer Wolke den Berg herab, stellte sich an die Seite von Mose und rief den Namen Jahwes aus. Dann zog er vor seinen Augen vorbei und rief, Jahwe, Jahwe, Gott, jetzt kommt's, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Hier haben wir es, der gnädige und auch der gerechte Gott. Der gnädige und barmherzige Gott, der Treue und Langmut erweist. Über wie viele Generationen? 1000. Demgegenüber steht, Gott ist gerecht und bestraft Schuld. Wie viele Generationen? 3 bis 4. Diese 1000 Generationen und diese 3 bis 4 stehen hier gegenüber. So, damals waren so 3, 4 Generationen, die in einem Haushalt lebten. Wenn jemand in diesem Haushalt sündigte, hatte es Konsequenzen für das ganze Haus. Gott wird hier als der Barmherzige und Gnädige beschrieben. Und diese Stelle, die wird auch oft aufgegriffen im Alten Testament, in 2. Chronik, in Nehemia, an vielen Stellen in den Psalmen, bei Joel, selbst bei Jona. Jona kennt diesen barmherzigen Gott. Und es gibt sogar Geschichten im Alten Testament, wo wir für Gerechtigkeit sorgen würden und wir verstehen Gottes Gnade und Barmherzigkeit nicht. Wo wir schon längst eine zweite Sintflut geschickt hätten, da vergibt Gott und ist gnädig. Gott ist gnädig und barmherzig, nicht weil man es verdient hat, sondern weil Gott gut ist. Im Neuen Testament finden wir diese Begriffe auch von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Bei Jesus, bei Paulus, bei den anderen Briefeschreibern. Was hat es jetzt eigentlich mit uns zu tun, dass Gott barmherzig und gerecht ist? Wir alle sehnen uns nach Gerechtigkeit. Vor allem, wenn wir Unrecht erlitten haben, sehnen wir uns nach Gerechtigkeit. Auf der anderen Seite fürchten wir Gerechtigkeit, wenn wir selbst ein Unrecht begangen haben. Ist Barmherzigkeit und Gnade notwendig für uns? Auf jeden Fall. Wir sind alle Sünder, heißt es in der Bibel. Wir sind selbst ungerecht und wir brauchen Barmherzigkeit. Unsere Beziehung auf allen Ebenen, zu unserer Umwelt, zu unseren Mitmenschen, zu Gott, ist getrübt von Sünde. Wir sind nicht immer so, wie wir sein sollten. Wir sind ungerecht und wir brauchen Vergebung. Paulus beschreibt in Titus, wie wir sind, wie wir waren. In Kapitel 3, die Verse 3 bis 7, da beschreibt er nämlich, früher waren nämlich auch wir, wie alle anderen Menschen, also er nimmt sich selbst auch nicht heraus, wie waren wir ohne Einsicht und Verständnis. Wir verweigerten Gott den Gehorsam, gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Leidenschaften und Begierden beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben, wir waren verabscheuungswürdig und einer hasste den anderen. Trifft da was auf uns zu? Auf mich definitiv. Und dann kommt diese glückliche Wendung. Doch dann ist die Güte Gottes, unseres Retters und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar geworden und er hat uns gerettet, nicht etwa, weil wir so gehandelt hätten, wie es vor ihm gerecht ist, sondern einzig und allein, weil er Erbarmen mit uns hatte. Durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Wir sehen, wir stehen eigentlich anstelle dieser Mutter in dieser Geschichte vor dem König, der jetzt die Wahl hat, Barmherzigkeit oder Gerechtigkeit. Gott ist gerecht, wir haben die Strafe verdient. Haben wir Barmherzigkeit verdient? Nein, eher nicht. Aber wir lesen von Gott, dass er barmherzig ist und Jesus unser Retter ist. Doch wie schafft er es, dieses beides zu vereinen? Lass uns die Geschichte weiterlesen von diesem König. Vor des Thronestufen kniete zitternd die Mutter und daneben stand der Henker. Und der König sprach, es ist meine Königspflicht, das Recht zu wahren. Die Schuld muss gebüßt, das Gesetz muss erfüllt werden. Wohlan dann, Henker, tu deine Pflicht und wehe dir, wenn du sie anders tust als an dem letzten Sklaven. Aber als unter tiefem Schweigen des Volkes der Henker die Geißel ergriff, da riss der König seinen Mantel von den Schultern, sprang vor und rief, ich bin ihr Fleisch und Blut, ich trage ihre Strafe, schlag mich. Und Schlag auf Schlag fiel die Geißel auf des Königs Rücken, bis er ohnmächtig in seinem Blut lag. So hat Schamil die Königspflicht der Gerechtigkeit geeint mit der Sohnespflicht der Liebe. Eine sehr noble Geste von diesem König, von diesem gerechten und doch liebenden Menschen. Hat diese Mutter es verdient, Barmherzigkeit erwiesen zu bekommen? Verdient hat sie es nicht. Gnade und Barmherzigkeit ist nicht kostenlos. Es kostet jemanden etwas. Irgendjemand zahlt immer, entweder der Geschädigte selbst oder ein Dritter springt ein und bezahlt die Schuld. In Johannes 19, Vers 30 lesen wir, nachdem Jesus ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Was Jesus hier ruft, ist Tetelestai. In der Antike, im römischen und griechischen Reich, schrieb man es unter einer Rechnung, die bezahlt worden ist. Tetelestai, es ist bezahlt. Jesus rief am Kreuz, es ist bezahlt, die Schuld ist bezahlt. Barmherzigkeit und Gnade sind stets unverdient, aber nicht kostenlos. Der Gnädige und Barmherzige ist es, der sich etwas kosten lässt, um seinem Gegenüber eine Last oder eine Schuld abzunehmen, unter der er zusammenbrechen würde, die er nicht bezahlen kann. Die Antwort auf unsere Frage, wie man Gerechtigkeit und Gnade vereinbaren kann, ist vielleicht unerwartet, nicht so, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Genau, was der König oder vielleicht der Richter in unserem anderen Beispiel machen würde, der die volle Strafe verhängt und dann selbst die Schuld, diese Geldstrafe bezahlt. Genau das, und noch in viel größerem Maße, hat Jesus für uns getan. Einerseits kann er nichts mit Sünde gemein haben, andererseits hat er Barmherzigkeit gezeigt, indem er stellvertretend zahlte. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit stehen also nicht auf unterschiedlichen Seiten einer Skala, sondern sie spitzen sich zu in einer Person, in Jesus. Und zwar Jesus am Kreuz. Dort kommt beides ganz besonders deutlich zusammen. Jesus stirbt, weil er sterben muss, wegen Gerechtigkeit. Sünde muss bestraft werden. Sünde kann nicht einfach übersehen werden. Das würden wir uns selbst nicht wünschen, wenn wir auf der geschädigten Seite stehen würden. Am Kreuz wird aber auch die Barmherzigkeit deutlich, weil Jesus stellvertretend zahlt. Können wir uns vorstellen, dass Jesus das für uns getan hat? Was macht das mit uns? Wie verändert das unseren Alltag, wie wir uns da verhalten? Ich frage mich oft, warum es uns so schwer fällt, barmherzig zu sein, aber oft so leicht, Gerechtigkeit einzufordern. Ich glaube, barmherzig und gnädig zu sein, ist an sich schwer. Das bedeutet, dass man auf etwas verzichtet. Auf das eigene Recht. Es bedeutet, dass man auf Geld verzichtet, auf eigene Zeit. Egal welche Währung, es kostet einem immer etwas. Wir sind nicht wie Gott. Aber hat es Gott etwas gekostet, barmherzig und gnädig zu sein? Ja, es kostet ihm das Wertvollste, seinen Sohn. Was hat es Jesus gekostet? Sein Leben. Barmherzigkeit und Gnade sind stets unverdient und doch nie kostenlos. Der Gnädige und Barmherzige ist es, der es sich etwas kosten lässt, um Gerechtigkeit herzustellen. Am deutlichsten wird Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in Jesus am Kreuz. Amen.